Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info vom Donnerstag, dem 6. April auf Rabe. Heute beschäftigen wir uns mit dem wohl gefährlichsten Ort der Welt, nämlich mit dem brasilianischen Gefängnissystem, wo Mord und Folter zur Tagesordnung gehören. Wir sprechen mit einem Menschenrechtsaktivisten und Mitarbeiter einer Strafanstaltsverwaltung aus Sao Paulo. Dann gehen wir der Frage nach, wer schreibt Geschichte? Who writes history? Tatsächlich schreiben viel mehr his statt hers Geschichte. Jetzt schreiben Aktivistinnen in der Schweiz und auf der ganzen Welt gegen männliche Geschichtsschreibung an. Und am Schluss tönt es bei uns so.
Die dümmsten Parolen werden gar nicht wahrgenommen, wenn Wahlkampf ist, weil sowieso überall dumme Parolen hängen.
Das sagt Raphael Urweider. Er und eine multikulturelle Musicaltruppe parodieren die SVP mit einer Plakatkampagne. Wir sprechen über die Hintergründe. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Und jetzt hat Wilma Rall die aktuellsten Meldungen des Tages.
Der vermeintliche Giftgasangriff in Syrien wird wohl weder offiziell verurteilt noch untersucht. Bereits zum 7. Mal blockierte Russland eine Resolution des UN-UNO-Sicherheitsrates. Vertreterinnen der USA kündigten einen möglichen Alleingang an. Laut Medienberichten ist aber unklar, was damit gemeint ist. Ob eine Untersuchung, ein militärischer Angriff oder Sanktionen. Inzwischen ist die Zahl der Todesopfer in der syrischen Provinz Idlib auf über 70 gestiegen. Die syrische Regierung wies Vorwürfe zurück, wonach sie Giftgas eingesetzt hätten, und die verbündete russische Luftwaffe meinte, man habe eine Chemiewaffenfabrik der Rebellen getroffen. Wie die Organisation Médecins Sans Frontières heute mitteilte, hat sie in der Provinz Idlib Menschen behandelt, die Symptome aufweisen, die stark auf einen Kontakt hindeuten mit den chemischen Kampfstoffen wie Saringas. Die Rochade im Führungsteam von US-Präsident Donald Trump geht weiter. Stephen Bannon hat seinen Posten als nationaler Sicherheitsberater geräumt. Bannon, der Ex-Chef des rassistischen antisemitischen Online-Magazins Breitbart News, galt als einer der führenden strategischen und ideologischen Köpfe von Trumps Politik. Über mögliche Gründe kann nur spekuliert werden. Einige sprechen von einem verlorenen Machtkampf, andere von einem durchdachten Plan. Auf Bannon folgt nun Herbert Raymond McMaster. Er gilt als Technokrat, der etwas differenzierter urteilt und entscheidet. Der Schweizer Agrochemiekonzern Syngenta wechselt wohl schon bald den Besitzer. Die Wettbewerbsbehörden der USA und der EU haben der Übernahme durch ChemChina zugestimmt. Zwar mit Auflagen, ChemChina muss einige Pestizidproduktionslinien verkaufen, trotzdem wird der Entscheid von Entwicklungsorganisationen scharf kritisiert. SwissAid kritisiert, dass, falls auch die Bayer-Monsanto-Fusion zustande komme, gerade noch 3 Agrochemiekonzerne fast 70% des globalen Pestizidmarktes kontrollieren und über 60% des kommerziellen Saatguts mit verheerenden Gefahren für die nachhaltige Landwirtschaft. SwissAid hofft nun noch auf ein Veto der indischen, mexikanischen oder chinesischen Behörden. Die Schweiz hat fast 8,5 Millionen EinwohnerInnen, so die neuesten Zahlen des Bundesamtes für Statistik. Ausschlaggebend für das Wachstum im letzten Jahr sind 2 Faktoren. Einerseits der Geburtenüberschuss, es gab mehr Geburten als Todesfälle, und andererseits die Zuwanderung. Der AusländerInnenanteil liegt nun bei knapp 25%. Mit einem Durchschnittsalter von 37 Jahren sind Personen ohne Schweizer Pass einiges jünger als Personen mit Schweizer Pass und sie tragen so dazu bei, die Überalterung abzuschwächen. Und noch zum Wetter. Morgen Freitag bis am Sonntag zeigt sich der Himmel praktisch wolkenlos. Die Sonne strahlt den ganzen Tag, beim Morgen um 15, am Samstag um 18 und am Sonntag um 20 Grad.
Rabe Info.
Sie gehören zu den gefährlichsten Orten auf der Welt, die Gefängnisse in Brasilien. Hoffnungslos überfüllt, regiert von kriminellen Banden, immer wieder dringen Geschichten von Folter und brutalem Mord, ja sogar von Kannibalismus an die Öffentlichkeit. Einmal mehr kam es Anfang Januar in brasilianischen Gefängnissen zu massiven Ausschreitungen. Über 60 Menschen wurden dabei getötet, was weltweit für große Empörung sorgte. Inzwischen hat sich die Situation zwar beruhigt, doch die Probleme in den Gefängnissen bestehen weiterhin. Der brasilianische Menschenrechtsaktivist André Lussi war zu Besuch in der Schweiz und hat mit unserem Praktikanten Salim Staubli über die Missstände innerhalb, aber auch außerhalb der Gefängnismauern gesprochen.
Herr Lussi, Sie sind Mitarbeiter der Strafanstaltsverwaltung im Bundesstaat São Paulo. Welche Position nehmen Sie als Menschenrechtsaktivist dort ein?
Das Ziel meines Aktivismus ist es, die Politik in die Gefängnisse zu bringen, damit alle Involvierten Teil einer öffentlichen Diskussion sind. Ich versuche, den Dialog zwischen den verschiedenen Organisationen und Gruppen der Zivilgesellschaft, die sich in den Gefängnissen bewegt, zu fördern und dort den Austausch zu gewährleisten.
Im Januar fanden in brasilianischen Gefängnissen die größten Ausschreitungen seit 25 Jahren statt. Dabei gab es über 60 Tote. Seither dringen jedoch wenig Informationen bis hierher durch. Hat sich die Situation denn beruhigt?
Zuallererst möchte ich festhalten, dass es immer wieder zu Menschenrechtsverletzungen in den brasilianischen Gefängnissen kommt. Die Aufstände im Januar stellen jedoch vieles, was bislang geschehen ist, in den Schatten. Sie wurden landesweit sowohl in als auch außerhalb der Gefängnisse geplant und waren relativ gut koordiniert. Der Grund für die aktuelle Beunruhigung ist das Eingreifen des Militärs. Es ist Teil der unnachhaltigen Lösungsstrategie der Regierung.
Ist die militärische Intervention denn die einzige Maßnahme der Regierung?
Foi apresentado pelo governo plano de ação em segurança pública.
Sie hat einen Plan präsentiert, welcher leider stark an die bisherige Politik angelehnt ist und in der Bevölkerung kaum auf positive Resonanz stieß. Der Plan sieht einen Ausbau der polizeilichen Repression vor, die Erweiterung geheimdienstlicher Aktivitäten und den Bau sowie die Modernisierung neuer Gefängnisanlagen. Es gibt jedoch Bestrebungen vom höchsten Gericht und von Anwaltsorganisationen im Kongress, die Gesetzesartikel so zu verändern, dass die vielen Verurteilungen zurückgehen und somit weniger Menschen in die Gefängnisse kommen. Doch solche Vorschläge finden im konservativen Teil des Parlaments kaum Unterstützung. Sie sind grundsätzlich gegen soziale Reformen innerhalb des Justizapparats. Was kaum erstaunt, denn gewisse Ableger des konservativen Flügels sind in der Waffenlobby aktiv.
Die brasilianischen Gefängnisse haben große Probleme mit korrumpierbaren Beamten. Weshalb eigentlich?
Darauf gibt es mehrere Antwortmöglichkeiten. Ein schwerwiegendes Problem stellt sicherlich die ungenügende Ausbildung der Beamten dar, was sie manipulierbar macht. Aber auch das Auswahlverfahren müsste verschärft werden. Es ist zum Beispiel so, dass die einfachen Beamten eine Prüfung ablegen müssen, während die Leute für höhere Positionen direkt vom Generalsekretär der öffentlichen Sicherheit bestimmt werden können.
Ist es nicht auch eine Lohnfrage?
Für Beamte und Beamtinnen in den Gefängnissen ist der finanzielle Aspekt tatsächlich ein sehr schwerwiegender. Es kommen aber noch weit mehr Problematiken hinzu. Die Arbeitsbedingungen in den Strafanstalten sind katastrophal. Diese sind massiv überfüllt und befinden sich in hygienisch desolaten Zuständen. Die Beamten und Beamtinnen werden von den Inhaftierten bedroht und außerhalb der Mauern sogar verfolgt. Ein Grund, weshalb es auch immer wieder zu Suiziden von Staatsangestellten kommt. Damit die Korruption dauerhaft bekämpft werden kann, müssen die Regierungen der verschiedenen Bundesstaaten in Brasilien unabhängige Institutionen und Mechanismen entwickeln, welche Menschenrechtsverletzungen seitens der Mitarbeiterinnen langfristig untersuchen. So müssten beispielsweise Kanäle geschaffen werden, wo Angehörige der Insassen, aber auch Beamte Menschenrechtsverletzungen oder einen Korruptionsverdacht anonym anzeigen können. So könnte man problematische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entlassen.
Stehen die Menschenrechte denn überhaupt in irgendeiner Form auf der politischen Agenda der Regierung?
Nein, sie stehen lediglich auf der Agenda von sozialen Institutionen und Angehörigenvertretern. Der brasilianische Staat hat zwar mehrere internationale Verträge für eine faire und menschliche Behandlung von Gefangenen unterzeichnet, beispielsweise den Vertrag von Bangkok, welcher sich auf die Rechte der Frauen bezieht, oder den Vertrag von Tokio. Diese werden allerdings nicht eingehalten.
As regras sobre o bom atendimento das pessoas presas. Outro exemplo é, são as formas de procedimentos.
Verträge fehlen auch für die Rechte der Angehörigen. Sie müssen sich vor jedem Besuch unmenschlichen Leibesvisitationen untersetzen und werden schikaniert. Das stößt in der Bevölkerung auf großen Unmut. Sie hat mit Hilfe verschiedener Organisationen bei der OAS Beschwerde eingereicht. Brasilien hat noch bis Ende März Zeit, auf diese zu reagieren.
Para responder à Organização dos Estados Americanos sobre a sua condução das políticas penitenciárias.
Welche Schritte sollte die Regierung Ihrer Meinung nach in Erwägung ziehen, um die Situation in den Gefängnissen grundlegend zu verbessern?
É fundamental desenvolver ações sociais.
Das Wichtigste ist, dass man soziale Maßnahmen ergreift, also vor allem Familien unterstützt und die soziale Ungleichheit bekämpft. Es ist wichtig, dass das Justizsystem die Rechtsprechung ausgleicht. Das heißt zum Beispiel, dass für kleinere Vergehen keine langjährigen Haftstrafen mehr ausgesprochen werden. Statistische Erhebungen zeigen, die Verurteilten sind meistens jung und sie leben am Rand der Gesellschaft in Elendsvierteln. Das Problem ist nicht einfach nur die Gewalt, sondern vielmehr die soziale Segregation. Der Staat muss allen Inhaftierten einen Rechtsbeistand und ein Anrecht auf Rechtshilfe garantieren können.
Uma assistência em saúde e também assistência para o trabalho e a educação.
Das sagt André Lucy, ist Menschenrechtsaktivist und Mitarbeiter der Strafanstaltsverwaltung im Bundesstaat São Paulo in Brasilien. War auf Einladung von Amnesty International in der Schweiz. Bevor wir uns mit his bzw. her story befassen, gibt's Rap aus Brasilien. MV Bill kämpft mit seinen Songs gegen Armut und Kriminalität und wünscht auch den Ärmsten des Landes un vida longa, ein langes Leben.
Na pista, sempre trabalhando pelo meu nome na lista. Mulher que tu não sabe de onde eu venho. Fica de olho grande nos bagulho que eu tenho. Invejoso, já tamo ligado na sua. Fala pro caralho sem razão, depois recua. Só de butuca de plantão, conspirando em rede social, fica na vacilação. Proceder de garoto frouxo, dá dois papos quando sabe que pode acabar com o olho roxo. Se amarra numa intriga, deselegante e de ódio com a história dos niga. A gente fez, a gente faz, esse é fato. Se depender de de nós vai ficar no anonimato. Quer tomar remédio? Então vai. Comecei a fazer rap e você tava no saco do teu pai. Vida longa, nós somos. 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 Vida longa, nós somos.
Vida longa,
vida longa, nós somos. Vida longa, nós somos.
Vida longa.
Falador passa mal, passando vergonha na presença de geral. Não sei de onde você veio, já ficou sem graça pela saco, então para que tá feio. Usa a internet para ser polêmico, depois limpa o dedo com papel higiênico. Não respeita quem no rap já fez hino, conspirador com atitude de menino. Valorizo tudo que eu sei, cresci ouvindo da Brett, de Nadine
e NWA.
Não coleciono um inimigo, mas se mexer com meu irmão, minha família vai mexer comigo. Preta, bela, fria, sou descendente de africano e da CDD sou cria. Falar do que não sabe é coisa feia, tipo fofoqueiro falador da vida alheia.
Vida longa, nós somos. 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 Vida longa, nós somos.
Vida longa.
Vida longa, nós somos. Vida longa, nós somos.
Vida longa.
Pegou a visão.
Pegou a visão.
Tem que ser monstruo.
Fala o que quer.
Fala o que quer.
E depois da marcha
ré. Da marcha ré.
Desculpa, tio Bill. Tô me tratando com rifoteio.
A gente tava acordado trabalhando pra caralho enquanto você dormiu.
Já tá na mancada pra nós, você não passa de um comédia. Já sou velha, guarda velha escola, não gosto de fazer média. Calúnia com o nome dos nigga pode acabar em tragédia. Nem tudo que faço na vida aparece no meu Wikipedia.
Pensamento ultrapassado, fica na torcida pro processo dar errado.
Sai que tá mandado, deixa a gente caminhar. Já tava num combate antes de você chegar.
Se quiser falar que fale, mas não venha com mentira.
O meu bonde não pare, sei que vagabundo pira.
Aqui tio Bill, pouca ideia sem delonga.
Sou Camila, CDD, chapa preta, vida longa.
Se liga então,
vida longa.
Nós somos.
Vida longa, nós somos.
Vida longa.
Vida longa, nós somos.
Vida longa, nós somos.
Vida longa.
Ezequiel 25:17. O caminho do justo está cercado por todos os lados pelas iniquidades do egoísta e pela tirania dos maus.
Rabe Info.
Immer schreibt der Sieger die Geschichte des Besiegten. Dies wusste schon Bertolt Brecht. Wer mehr Macht hat, verbreitet seine Geschichtsschreibung und deren Deutung nach seinem Gusto. Doch mit der zunehmenden Demokratisierung des Wissens durch das Internet könnte dies nun geändert werden, theoretisch. Rasche Wissensabfrage geschieht heute oft über Wikipedia. Wer hat das erste Computerprogramm geschrieben? Wer den Scheibenwischer erfunden? Wer diese oder ähnliche Fragen hat, greift meist auf dieses umfassende Nachschlagwerk zu. Aber fast 90% der Wikipedia-Artikel haben Männer verfasst. Nun will die Basler Künstlerin Daniela Brucker etwas dagegen tun. Immer am ersten Montag des Monats ruft sie auf zu Who Writes History. Das ist ein Abend, an welchem Frauen zusammenkommen, um Wikipedia-Artikel zu schreiben, zu editieren und zu korrigieren, kurz auch Her Story zu erzählen. Katrin Hiss hat über Her Story mit Daniela Brucker gesprochen und sie gefragt, warum es auf Wikipedia nur 10% VerfasserInnen gibt.
Zum einen die Zeit, das braucht natürlich viel Engagement und das machen alle Leute freiwillig. Man wird ja nicht bezahlt, dass man eigentlich bei Wikipedia deine Enzyklopädie mitschreibt. Das sind eben Zeit und oft sind Frauen da auch schon involviert in eben sehr soziale Engagements, Familie oder eben sonst freiwilligen Arbeit und haben dann nicht noch Kapazität, sowas zu machen. Es gibt auch andere Gründe, dass man sagt, der Umgangston in diesen Diskussionsforen hat viel nicht entsprochen oder dass man da nicht so Lust hat, länger dann da dran zu bleiben, weil es braucht zum Teil auch etwas Ausdauer, dass man wie zu seinen Punkten und zu seinen Themen dann kommt.
Inwiefern betreiben denn weiblich sozialisierte Menschen andere Geschichtsschreibungen als männliche oder in diesem Fall inwiefern schreiben Frauen andere Wikipedia-Einträge als Männer?
Ich weiß gar nicht, ob wir von dem Punkt unbedingt ausgehen müssen, dass es so ganz anders ist. Aber natürlich ist es ein Fakt, dass viele Biografien nicht erwähnt sind auf Wikipedia. Es ist ein Fakt, dass auch oft bei Männern, also sehr viel mehr Männerthemen dann irgendwo auftauchen auf dem Netz. Oder auch bei gewissen Biografien dann oft irgendwie beschrieben wird, das war die Frau von dem und dem, anstatt eben, dass wirklich auf die Frauenbiografie eingegangen wird. Plus gibt es das generische Maskulinum, also dass einfach überall immer von in der männlichen Form gesprochen wird und Wikipedia oder eben die Schreibenden gehen davon aus, dass man damit alles inkludiert und es ist, wird aber doch nicht so verstanden und ich finde auch heute, dass man die Sprache auch wieder anpassen müsste und dass man da offener werden müsste und da gibt es immer noch so strikte Richtlinien.
Aber das wäre eigentlich eine ziemlich große Entscheidung, wenn man jetzt plötzlich bei Wikipedia gendergerechte Sprache einführen würde. Gibt es da Bestrebungen, dass das wirklich passiert?
Es gibt so Diskussionsforen, wo man eben da mitschreiben kann. Es wird, also mir wurde auch gesagt, das ist, weil ich mache das erst seit etwa 3-2 Jahren, dass das eigentlich schon seit längerem immer wieder ein Thema ist und immer wieder angesprochen wird, aber eigentlich in der Community immer wieder so negiert wird und sagt, das generische Maskulinum ist eigentlich die beste Lösung. Ich für mich habe jetzt angefangen bei Beiträgen, wo ich es wichtig finde oder wo ich weiß, dass die Person sich kein Geschlecht zuordnen möchte, dass ich angefangen habe, dort wirklich die Formen anzupassen. Und bis jetzt hat es geklappt, im Sinne von niemand hat das wieder gelöscht.
Im Rahmen des Projekts Who Writes History organisieren Sie sogenannte Edit-a-thons. Bei diesen Anlässen soll es ja darum gehen, dass Frauen Wikipedia-Artikel verfassen oder überarbeiten. Warum geht es dann dabei konkret? Schreiben Sie also in erster Linie über sogenannte Frauenthemen oder soll es darum gehen, dass andere vielleicht feministischere Ansichten in jegliche Themengebiete eindringen?
Da gibt es auch sehr unterschiedliche Ansätze. Also mit der Gruppe, wo ich jetzt arbeite, dass wie Leute versuchen, eben Biografien oder Leute, die sie kennen, wo sie finden, das ist wichtig, die müsste man draufstellen, dass die eben diese Biografien verfassen, diese Beiträge. Andere eben sind dann eher sprachlich orientiert, dass man wie schaut, wie werden die Beiträge geschrieben. Ich glaube, da hat jeder so sein Interessensfeld. Und mir persönlich ist es wichtig, dass sich wie alle willkommen fühlen. Und eben, das ist nicht nur ein reiner Frauenanlass, weil ich glaube, das Thema muss man wie gemeinsam denken, sonst funktioniert es wieder nicht, wenn man wie nur in Sparten denkt oder so. Also ich bin auch offen, also ich finde, jeder sollte einfach mal mitschreiben, mitmachen und vor allem eben meine persönliche Motivation, das Projekt anzufangen, war so die Hinterfragung von, okay, was sind all die Informationen, die wir konsumieren? Wir konsumieren sie so ein bisschen gedankenlos oder wir nehmen das einfach so hin und Wikipedia wäre eigentlich genauso ein Tool, wo man selber aktiv werden kann, wo man einschreiten kann und wieso macht man es denn nicht? Also diese Fragen auch hinterfragen von Info auf dem Netz und das selber aktiv werden in einem sehr subtilen, auf eine sehr subtile Form. Und es funktioniert aber insofern sehr gut, da es wie weltweit passiert. Es gibt weltweit diese Schreibanlässe und jetzt zum Beispiel allein im März waren es fast irgendwo 480 so Anlässe weltweit. Also das heißt auch, dass ja dann verschiedene Kontinenten, verschiedene Sprachen, verschiedene eben Hintergründe dann auch immer vermehrt Platz finden auf dem Internet.
Welches Geschlecht ein Wikipedia-Eintrag verfasst, ist ja eigentlich nicht immer klar ersichtlich. Also man sieht da einen BenutzerInnennamen, aber der kann auch genderneutral sein. In Real-Life-Diskussionen kann man ja immer wieder beobachten, dass Frauen eher unterbrochen werden oder stärker kritisiert werden oder dass ihre Meinung weniger ernst genommen wird und dass Männern mehr Gehör geschenkt wird. Haben Sie im Fall von Wikipedia-Einträgen dies auch beobachten können? Also werden Artikel, die von Frauen verfasst werden, eher korrigiert oder überarbeitet als jetzt bei Männern?
Eben ich persönlich habe noch keine negativen Erfahrungen gemacht. Ich persönlich habe auch einen weiblichen Namen gewählt. Ich habe aber viel gelesen oder auch in so Diskussionsforen gehört, dass das wirklich ein Problem ist, dass man das Gefühl hat, Frauen werden stärker kontrolliert oder eben, dass man etwas harscher ist auch im Umgangston, vielleicht auch so eine Abschreckungsmethode. Und das ist eine große Diskussion auch, ob man wie geschlechtsneutrale Namen wählt, weiblich, männlich. Also das muss jeder für sich entscheiden. Ich persönlich finde nicht, dass ich einen Männernamen adaptieren muss, sondern es muss wie andere Lösungswege geben.
Welche Folgen hat denn die männliche Dominanz auf Wikipedia? Wie gesagt, etwa 90% der Artikel werden von Männern verfasst.
Das scheint auf den ersten Blick nicht wirklich dramatisch, vielleicht auf den zweiten Blick auch nicht, aber eben wenn wir wie weiterdenken, eben wer schreibt Geschichte, wer schreibt Informationen auf dem Netz, finde ich es problematisch, wenn das wie nur von weißen Männern gemacht wird, weil es wie eigentlich dann nur zu so einer sehr einseitigen Lesart führt. Und umgekehrt, wenn wir einfach eine Diversität fördern, das kann durch Frauen, das kann durch andere Nationalitäten sein, wird einfach die Bandbreite, wie wir die Welt sehen und wie wir dann vielleicht auch später auf gewisse Themen schauen, einfach viel diverser und dadurch spannender.
Sagt Daniela Brucker. Sie ist Künstlerin und Initiantin des Projekts Who Writes His Story. Immer am ersten Montag des Monats treffen sich Frauen in Basel, um gemeinsam Wikipedia-Einträge zu verfassen. Das nächste Mal am 1. Mai. Alle Infos dazu gibt's auf rabe.ch.
Rabe Info.
Mehr Platz für weniger Menschen, wünscht sich Ibrahim Al-Mergesi. Verständnis, nein, sagt Maitai Landjäger Satai. Und Cecilia de Burenwursts Parole lautet: Geng gern z'Bern. Es scheint, als würde die SVP neuerdings mit Migranten und Migrantinnen auf Stimmenfang gehen. Überall in der Stadt Bern hängen die Plakate mit den Köpfen aus aller Welt, ihren verwurstelten Namen und einem Wurstsünneli mit der Bezeichnung «Sieht so gut, SVP» im Sinne des französischen «Si vous plaît». Und sie haben Wirkung. Einige Plakate wurden schon von Anti-SVP-Aktivisten und Aktivistinnen mit schwarzem Filzstift malträtiert. SVP-Präsident der Stadt Bern, Rudolf Friedli, reagierte im Bund mit den Worten: Was die Urheber dieser Plakate nicht wahrhaben wollen, ist, dass die SVP nichts gegen Ausländer hat, die sich korrekt in der Schweiz verhalten. Einer der Urheber dieser Plakate ist der Berner Schriftsteller und Musiker Raphael Urweider. Ich habe ihn in einem Biergarten getroffen und wollte wissen, was diese seltsame Plakataktion soll.
Ja, wir wollten einfach mal wieder auf gewisse politische Traditionen aufmerksam machen, dass man auch nebst den Wahlkämpfen irgendwann mal einen Wahlkampf starten kann oder gewisse Parolen verbreiten kann. Weil ich denke, manchmal auch die dümmsten Parolen werden gar nicht wahrgenommen, wenn Wahlkampf ist, weil sowieso überall dumme Parolen hängen. Dahinter steckt ein Musical, das wir schreiben, das heißt «Sieht so gut, s'il vous plaît» und handelt in der nahen Zukunft, wo die SVP eine geniale Idee hat, nämlich Ausländer aufzunehmen in ihre Partei, damit sie mehr Wählerstimmen haben.
Das Musical von Ihnen, Raphael Urweider, und Matto Kempf, das ist in der Planung und steht ja auch offen. Also wer sich da dran beteiligen will, kann da auch mitmachen, stimmt das?
Ja, also wir brauchen natürlich möglichst viele Statisten und Tänzerinnen und Tänzer, weil ein Musical sollte eigentlich so viele Menschen wie möglich auf die Bühne bringen, damit es auch richtig nach Musical ausschaut. Also wir haben schon natürlich Ambitionen, die an Broadway erinnern sollen und das ist schon so die Idee. Also das, man kann sich immer noch bewerben als Statistin oder Statist und ich verspreche, es wird lustig. Ja.
Die SVP im Zentrum oder die Geschichte dreht sich um die SVP. Im Moment befindet sich die SVP auf dem absteigenden Ast und verliert eine Wahl nach der anderen. Helfen Sie der SVP wieder ein bisschen an Popularität zu kommen?
Ja, Popularität, darin sind sie gut. Also wir haben natürlich, wollten das Musical eigentlich vor einem Jahr machen, aber mussten es dann verschieben. Und ich denke, es ist ja eigentlich ein europäisches Phänomen, dass Rechtspopulismus auf dem Vormarsch ist. Und ich denke jetzt nicht, dass die SVP für immer und ewig geschlagen ist. Wahrscheinlich hat Trump hat ihnen nicht geholfen. Ich glaube, dass die Leute in der Schweiz jetzt sehen, was auch das übelste Gesicht des Populismus sein könnte. Und deshalb ist das nicht mehr so attraktiv. Aber wir sind noch nicht bei den nationalen Wahlen. Das wird dann wieder ganz anders aussehen da.
Und es ist ja auch so, dass die gutbürgerlichen Parteien, das hat man ja gerade in Holland gesehen, wie die Freisinnigen oder Christdemokraten auch einfach die Parolen von rechts übernehmen und so dann gewinnen. Wie würdet ihr das Musical auch SVP-Leuten empfehlen, um kommen zu schauen oder vielleicht sogar um als Statist mitzumachen?
Ja, unbedingt, weil es ist wirklich Musical, also die Musik ist wirklich sehr den Musicals angelehnt. Es ist Dschunkelmusik, man kann sehr schnell mal mitsingen. Und es ist zwar grober Humor, aber es ist sehr lustig, denke ich. Und wir haben ausgezeichnete Sängerinnen und Sänger, auch wenn man jetzt mit dem Inhalt nicht 100% einig geht, ist es doch ein großer Spaß, denke ich.
Das sagt Raphael Urweider. Gemeinsam mit Matto Kempf, Simon King Pepe Harry und Dennis Schwabenland sowie einer multikulturellen Schauspieltruppe produziert er das Musical «Sieht so gut, s'il vous plaît», das in 2,5 Monaten in der Dampfzentrale Premiere feiert. Ende Mai findet ein Casting für das Musical statt, das allen offen steht. Details, einen Link zur Musical-Produktion gibt's unter info.rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Donnerstag, dem 6. April auf Rabe. Alle Podcasts der Infosendungen gibt es zum Nachhören unter info.rabe.ch. Dort gibt es auch viele zusätzliche Infos, Fotos, Videos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Info gibt es morgen Freitag, wie immer um 11, dann unter anderem mit einer akustischen Kolumne der JUSO-Präsidentin Tamara Funicello. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilmar Al, Katrin Hiss und Salim Staubli. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spar. Ich wünsche euch einen schönen Rest der Woche. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.